Ein Student im Lackmantel und mit getönter Pilotenbrille, Anführer der ersten schwulen Demos in Deutschland. Als Aktivist, extravagant und provokativ. Schwul, dieses Wort machte er vom Schimpfwort zum Kampfbegriff einer neuen Generation junger Männer. Aber er protestierte nicht nur, sondern er forschte auch. Martin Dannecker hat geprägt, wie wir heute über Homosexualität und auch generell über Sexualität sprechen und denken. Theoriepapst werden Sie deshalb genannt, Herr Dannecker, Ikone der Schwulenbewegung und Deutschlands prominentester Sexualwissenschaftler. Vor kurzem widmete das Schwule Museum Berlin Ihnen sogar eine Einzelausstellung. Wie war es denn für Sie persönlich, sich selbst plötzlich im Museum zu begegnen?
Also ich hatte ein sehr zwiespältiges Gefühl, das ist mir dann aber auch klar geworden, je näher das kam. Und das zwiespältige Gefühl ist ja, wenn man zu einem bestimmten Alterszeitpunkt eine Ausstellung gewidmet bekommt, dann merkt man doch deutlicher als vorher, und es ist auch ganz deutlich so gewesen, dass man sich so sterblich fühlt wie niemals zuvor. Und dann muss man ja auch in so eine merkwürdig passive Rolle treten. Also es wird etwas über einen gezeigt, gesagt, in einem bestimmten Zusammenhang interpretiert. Und das alles ist mir nicht besonders leicht gefallen. Also sozusagen nichts dazu zu sagen über das, was über mich gesagt wird. Es war, auch wenn ich die Stichwörter höre, die Sie gerade genannt haben, es war mir auch schon ein bisschen viel.
Zu viel.
Ja.
Hatten Sie nicht möglicherweise auch Angst, dass jetzt dieses extravagante Leben, wie ich es auch genannt hatte in der Anmoderation, im Museum zu so einem normalen, institutionalisierten Lebenslauf wird?
Naja, das ist auch schon so. Das ist ja das, was mein Leben irgendwie begleitet hat. Am Ende bin ich das geworden, was irgendmal ein Kollege von Ihnen Bürgerwiderwillen nannte. Da kommt man, glaube ich, gar nicht umhin, wenn man da lange bleibt. Also man müsste dann entweder verrückt werden oder eine infantile, fortgesetzte Protesthaltung einzunehmen, die ist ja irgendwann auch nicht mehr fruchtbar. Und so muss man sich sozusagen nolens volens ein Stück in diese Struktur anpassen. Aber wenn man ein ironisches Verhältnis dazu bekommt und immer noch weiß, aus welcher Richtung man auf die Gesellschaft blickt, dann kann man das gut ertragen.
Und Sie ertragen es auch noch, auch wenn diese großen Schlagworte auf Sie einprasseln, von der Ikone zum lebenden Idol und so weiter?
Also es ist wirklich ein bisschen schwierig und ich denke, das muss man irgendwie so nennen, weil solche Ausstellungen müssen ja auch immer für sich werben oder diejenigen, die was über einen sagen, müssen irgendwie etwas Bündelndes machen. Und ich nehme es dann nicht ganz so ernst, wie diese Wörter klingen. Und es ist auch so. Also ich bin immer wieder ganz erstaunt, wenn ich dann so ernst genommen werde, weil also so wichtig finde ich mich nicht. Und es ist ja auch ganz schlimm, wenn man etwas Wichtiges gemacht hat, dass man sich selber wichtig findet. Diese Differenz sollte man machen. Es gibt auch, glaube ich, so eine wunderschöne Episode von der Clara Malraux über den französischen Präsidenten Mitterrand, die sagt, der ist ganz furchtbar, der glaubt, er sei der Präsident und er macht ihn nicht nur.
Umgekehrt haben diese großen Wörter und Begriffe möglicherweise auch einen zumindest gewissen Grad an Berechtigung. Sie haben sich ja auch mitunter sehr schillernd selbst inszeniert. Also eins der zentralen Ausstellungsstücke jetzt in dieser Einzelausstellung im Schwulen Museum war ja eine Kopie ihres sagenumwobenen Lackmantels, mit dem sie in den 70er Jahren umherspaziert sind. Man muss sich das vorstellen, das kontrastiert so wunderbar auf den Bildern, die man sieht. Die Studenten von damals, sagen wir mal, eher zottelig, langhaarig, vollbärtig und daneben Student Martin Dannecker im Lackmantel mit getönter Brille. War das so eine bewusste auch Distanzierung von den gängigen Moden?
Das war eine bewusste Distanzierung von dem Verlangen der Linken, in einer bestimmten abgewrackten Weise angezogen zu sein. Das war es auf dem einen. Und es war eine bewusste Entscheidung, sozusagen auffällig zu sein. Also das als Position eines schwulen Subjekts, nicht das, was ganz oft zu dieser Position gehörte, sich zum Verschwinden zu bringen und sich irgendwo so hinter einem Gaseschleier anzureihen. Das war die bewusste Entscheidung, sozusagen präsent und auffällig zu sein. Es hatte diese doppelte Bedeutung auch, dass ich gedacht habe, wieso soll ich mir da abmarken lassen, dass man nur noch mit Parka rumlaufen darf und solchem uneleganten Zeug. Und das hat natürlich auch nach innen Auseinandersetzung gebracht in der Linken. Die fanden das auch nicht so toll. Aber das hat die eigene Entscheidung dann auch irgendwie sicherer gemacht. Und umso mehr, wenn man sich darüber erregt, muss auch was dran sein. Also das ist ja das Schöne, dass wenn man so ist, wie man gerne sein möchte, aus welchen Gründen auch immer, dass irgendwann das auch banal wird. Also die Umgebung passt sich darauf an. Aber es gab in dieser Zeit immer eine schöne Szene. Ich bin ja da durch die Lande gereist und habe die Fragebogen für die Studie der gewöhnlichen Homosexuelle verteilt. Und die DFG zahlte erster Klasse und ich stand also an den Bahnsteigen in diesem Outfit an den Erste-Klasse-Wagen. Und da standen dann damals, muss man sich vorstellen, meistens bis ins Leute, ganz selten eine Frau darunter unter den Erste-Klasse-Gästen. Und die guckten mich irgendwie so an, deutlich mit dem Ausdruck, was will denn der da? Da gab es aber dann ganz interessante Begegnungen, weil irgendwie wollten die das gerne wissen. Und ich hatte interessante Gespräche auf den Fahrten über das, was die machten und das, was ich machte. Und auch das ist eine soziale Situation, mit der man umgehen kann, wo man dann also diesen anderen Blick erstmal nimmt und ihn in etwas anderes transzendiert.
Also dieses erste Befremden dreht sich dann umgekehrt in ja eine Neugier, ein Interesse möglicherweise?
Ja, ich glaube, es ist Neugier. Und nachdem ich nie sehr paranoid war in der Hinsicht, also was Verfolgung anbelangt, habe ich das auch eher als Neugier, als distanzierenden Blick empfunden. Und wenn man diesen Blick standhält, dann müssen die anderen ja was sagen. Also dann kommt etwas.
Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind mit den Fragebögen losgezogen, um an der ersten wirklich fundierten, großen, empirischen Studie über homosexuelle Männer in Deutschland zu arbeiten.
Wir kamen in meiner Wohngemeinschaft irgendwann so miteinander auf die Idee, Raimund Reich und ich haben ja zusammen gewohnt, dass man so etwas machen könnte. Es war eine alte Idee von mir, dass man diese merkwürdigen Vorstellungen, die über homosexuelle Männer in der Welt waren, korrigieren müsste, auch empirisch unterfüttert, nicht nur theoretisch.
Was waren das für Vorstellungen?
Die waren relativ pathologisierend, die waren teilend in so sich angepassten Homosexuellen, die irgendwie die Guten waren oder die nicht angepassten Homosexuellen, als ob das zwei verschiedene Welten und Subjekte wären. Und dann gab es sozusagen immer vorsichtige Auseinandersetzungen mit der Pathologisierung, aber auch mit der rechtlichen Diskriminierung. Und es war mir alles zu brav. Und ich habe nur offensichtlich gewusst, oder wir beide wussten dann, also wenn man das wirklich kritisieren möchte, dann muss man sich auf eine gute Grundlage stellen. Und eine gute Grundlage erschien uns eine große empirische Studie, die es damals so noch nicht gegeben hatte. Und die Methode war natürlich deshalb merkwürdig, weil wir die Befragten, man muss sich vorstellen, wir haben das Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre real gemacht, die Fragebogen verteilt. Das ging nur über ein sogenanntes Schneeballsystem. Also anders kam man nicht an mögliche Befragte ran. Und so bin ich durch die Lande gereist und habe dann immer ein Packen Fragebogen mitgehabt und traf Leute und habe mich von denen dann zum Teil weiter verweisen lassen, wo ich wieder Fragebogen verteilen konnte. Das habe ich, glaube ich, irgendwie ein Vierteljahr gemacht. Und es war ein recht erfolgreiches Verfahren, weil wir eine hohe Rücklaufquote bekommen hat. Aber die DFG hat uns damals aufgetragen gehabt, einen sogenannten Pre-Test, weil die sich gar nicht vorstellen konnte, dass das funktioniert.
Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, ja. Es war schon so, dass alleine dieser Titel, der gewöhnliche Homosexuelle, Anstoß erregte, was es auch sollte. Aber die Absicht war natürlich, also das, was wir hier behaupten, ist der gewöhnliche Homosexuelle, wie außergewöhnlich das, was wir jetzt darstellen oder was wir empirisch gefunden haben und interpretieren auch immer sein mag. Und es gab aber damals auch, und der Zeitpunkt, glaube ich, war ganz günstig, das gehört ja irgendwie auch dazu, zu einer bestimmten Wirkung von Werken, dass man ein Gespür für den günstigen Zeitpunkt hat, eine liberale Öffentlichkeit, die bereit war, sich damit auseinanderzusetzen, manches auch kritisierte. Von innen, den Homosexuellen, kam natürlich auch Kritik, weil die gerne gehabt hätten, dass man so manches eher ausblendet, also wenn man so die dunkleren Orte der schwulen Existenz damit meint, also Klappenparks und Ähnliches. Aber da war ich immer überzeugt davon, also man muss sozusagen ganz, wie Adorno das mal genannt hat, gnadenlos ausdrücken, das, was der Fall ist, um darüber sprechen zu können und daraus möglicherweise etwas anderes zu machen als eine Kategorie, die diskriminierend am Rande steht.
Bei dieser Studie und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war möglicherweise auch die Öffentlichkeit, die gesamtdeutsche Öffentlichkeit, in gewisser Weise liberaler oder zumindest bereit für so ein Werk. Sie sind jetzt aber aufgewachsen, eben nicht in einer Großstadt, sondern in der schwäbischen Provinz, in einer Kindheit, die man sich Ihren Erzählungen zufolge nicht so als das idyllische, selige Landleben vorstellen kann für Sie?
Nein, Also es war alles andere als das. Das heißt, dass es in den Kreisen, aus denen ich komme, auch üblich war, dass Jugendliche und Kinder arbeiteten, was ich hasste, weil ich es deshalb hasste, weil ich nicht lesen konnte. Dazu war einfach wirklich zu wenig Zeit. Dann habe ich, aus welchen Gründen auch immer, das hat was mit meinen lebendigen Fantasien zu tun, ein Gefühl der unerträglichen Enge gehabt und habe dann, also ich glaube, das war irgendwie so eine Rettung, dass ich relativ gut mit diesen, sagen wir mal, Intellektuellen, die auch in solchen Orten sind, nämlich Lehrer, Pfarrer und so, konnte, die das, was ich irgendwie so an Merkwürdigkeiten hatten, eigentlich anerkannten und mich dann auch mit Lektüre ausstatteten. Aber ich habe das eigentlich ziemlich eng gefunden und eigentlich auch ziemlich kontrollierend, habe mich aber irgendwie nicht ganz angepasst. Also es war schon irgendwie klar, das ist ein merkwürdiger Junge.
In Ihrem Schulzeugnis stand, glaube ich, guter Mitarbeiter, aber schwätzt zu viel.
Ja, ja, das habe ich komischerweise immer getan. Also verbal war ich relativ früh gut drauf und konnte dann sozusagen auch Sachen korrigieren. Es gibt so eine Szene, an die ich mich sehr erinnere, weil das sozusagen die erste Form von, später würde man das dann Dialektik nennen, also ein Lehrer sagte, schwätzt nicht rum. Und ich sagte, ich habe nicht geschwätzt, ich habe geredet. Und diesen Unterschied wollte er gar nicht begreifen. Ich fand ihn aber wichtig. Und ja, also es war keine schöne Zeit. Und ich war auch wirklich sehr froh und erleichtert, als ich wissend, ich komme nie mehr zurück, diese Umgebung mit einem kleinen Koffer, mit ein paar Büchern verlassen habe.
Ihr Vater hat Sie nicht aufs Gymnasium ja. gehen lassen und Sie haben dann eine kaufmännische Ausbildung angefangen und sind in der Zeit, weil es ihnen auch wirklich schlecht ging, lungenkrank geworden ja. und mussten ins Sanatorium. Das war aber, wie Sie sagten, eine wunderbare Form der Krankheit.
Es ist wirklich eine wunderbare Form der Krankheit, weil es ja noch diese Methoden gab der Heilung, die keine Heilung waren. Und ich bin rausgekommen und es tat einem ja nichts weh. Man ging spazieren, machte Liegekuren, man las. Es gab dann auch irgendwie, man hatte noch Unterricht. Ich war noch relativ jung, war im jugendlichen Bau. Und da gab es dann auch Kontakte zu lungenkranken Akademikern. Und das war für mich wirklich eine sehr gute Zeit. Und damit habe ich auch die letzten Jahre diese Umgebung einigermaßen gut bewältigt. Und wusste einfach, ich lasse mich jetzt nicht mehr unterkriegen. Aber es ist psychosomatisch hochinteressant. Ich musste diese Krankheit, glaube ich, kriegen. Wenn das Unbewusste eine solche elegante Krankheit aussucht, wo man irgendwie sich gut fühlt und spazieren gehen kann, dann ist es eine wirklich wunderbare Übergangsphase, in der man nochmal nachdenken kann, was man denn eigentlich will.
Es war schon so eine Art körperlicher Fingerzeig dann auf Ihren künftigen Auszug und auf Ihren Ausbruch in gewisser Weise. Sie haben gesagt, Sie haben dann diesen Moment, als Sie in dem Fall in die große weite Welt nach Stuttgart gezogen sind, schon als regelrechte Befreiung empfunden.
Ja, ja, es war eine Befreiung in dem Sinne, also gleichsam ex negativo, eine Befreiung, dass ich das alles andere hinter mir lasse. Was mich erwartete, wusste ich gar nicht. Das war einfach nur durch Fantasien ausgefüllt. Ich habe ja am Anfang dort auch gearbeitet. Das war auch nicht so unglaublich toll. Aber ich konnte einfach autonom entscheiden, was ich wollte und nicht wollte und musste mich nicht real vor meinen Eltern und meinem Vater rechtfertigen. Und insofern habe ich das alles hinter mir gelassen. Es war einfach das Gefühl, weg, weg, weg. Und was kommen wird, das wird allemal besser sein. Und war, ja, erleichtert. Also wirklich erleichtert, sowas wie normatives, enges Schwäbisches hinter mich lassen zu können. Und es war natürlich dann auch vorher schon in der Lungenheilstätte, war es ein sprachlicher Bruch. Dort habe ich aufgehört, Schwäbisch zu reden. Also auch
sehr zum Entsetzen Ihres Vaters, wenn ich es richtig weiß.
Ja, ja. Ich bin dann irgendwann mal zurückgekommen. Da gab es so einen Kurzurlaub und ich habe meinen Vater auf der Straße getroffen und sagte auf Hochdeutsch, guten Tag, Vater, wie geht's dir? Und 10 Minuten später kam er rein und meinte, was denn jetzt los sei. Das war auch die Angst. Also mein Vater hat, glaube ich, immer Angst gehabt, dass ich mich da wegentwickle. Das gehörte aber auch nicht viel Fantasie dazu, das festzustellen.
Wie war es dann für Sie in Stuttgart auch in Bezug auf das, was Sie ja schon als kindliches Gefühl des Fremdseins und möglicherweise auch Andersseins empfunden haben, in einer Phase, in der Sie dann als junger Mann auch die erwachende Sexualität, wenn ich es mal so nennen darf, in sich gespürt haben? Konnten Sie dann das auch gleich zuordnen?
Also ich habe mich schon vorher sehr intensiv damit auseinandergesetzt gehabt, aber in so einer latenten Weise, wenn man versteht, was damit meint. Also es war irgendwie, das Begehren richtet sich auf Männer und das spürte ich, das war mir auch klar. Aber die endgültige Realisierung, die fand dann kurz nachdem ich in Stuttgart angekommen bin, statt, indem ich interessanterweise durch den Hinweis eines Kollegen, der sagt, ja, kennen Sie Stuttgart und so, und das ist noch nicht so gut, ja, wir haben ganz schöne Mineralbäder. Aber Sie müssen wissen, das ist ganz schön, das Leutzebad, aber da gibt es auch 175er.
Verweis auf den sogenannten schwulen Paragraphen.
Genau, ja. Also diese Bezeichnung, und das fand ich natürlich sehr interessant. Und als ich da hinging, dann da gibt es 175, aber ich wusste gar nicht, wie die aussehen. Also offensichtlich wussten alle anderen, wie die sind oder wie die aussehen, nur ich, armer Mensch, wusste nicht, wie die aussehen und musste jetzt dann irgendwie mal rausgucken. Und es geht immer sozusagen über eine Blickkontakte, über Timing des Blickes, dass das einer sein könnte. Also ich habe das realisiert, aber das hat mich dann schon auch dazu gebracht, dass ich mich sofort theoretisch damit auseinandersetzen musste. Ich bin nämlich dann anschließend, nachdem ich gemerkt habe, das bist du, da ist auch gar nichts dran zu ändern, ich wollte auch nichts mehr dran ändern, aber ich wollte genauer wissen, was das ist, und habe dann in der Staatsbibliothek also alle mir zur Verfügung stehenden Bücher über Homosexualität gelesen, und das hat mir nicht gefallen. Und zwar ganz merkwürdigerweise, also es muss so eine innere Überzeugung gegeben haben, was Homosexualität ist, und da wird immer von was anderem geredet, und es hat mir nicht gefallen. Was ich insgesamt dort erlebte, auch in diesen Arbeitszusammenhängen, die sehr unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen waren, so war das in den Angestelltenverhältnissen, wir befinden uns jetzt irgendwie in den 60er Jahren, da gab es schon eine sehr viel größere Anerkennung. Und es gab ja eine ganze Reihe hochinteressanter gescheiterter Existenzen in relativ einfachen Angestelltenberufen in dieser Zeit.
Und Angestellter konnten sie auch einfach nicht bleiben. Das war das nächste Korsett, was ab musste in gewisser Weise.
Ja, ich musste mich offensichtlich, wenn Sie das so sagen, ich musste mich häuten. Also
ja, häuten ist vielleicht auch ein Bild, ja.
Ja, oder Korsetts ablegen, aber auch häuten, weil die alte Haut ist ja dann auch irgendwie eine spannende. Nein, das konnte ich nicht bleiben, das wollte ich natürlich nicht bleiben, das war ja auch irgendwie klar. Ich wollte ja aufs Gymnasium, nicht um Angestellter zu werden. Und ich wollte das eigentlich ganz dringend, also das war irgendwie klar, das konnte ich nicht bleiben. Aber was gab es denn so für verschiedene Möglichkeiten? Und dann gab es die nächste Stufe, dass ich dann eine Schauspielausbildung begonnen habe. Das war schon doppeldeutig etwas damit zu tun gehabt, dass ich das auch wollte. Ich habe auch bei uns zu Hause Theater gespielt, auch öffentlich aufgetreten, interessanterweise irgend in einem Stück auch mal mit meinem Vater. Und ich glaube, es spielte auch eine ungute Rolle. Also
wissen Sie noch, gegenüber, was das für ein Stück war?
Ich glaube, das hieß Genoveva. Das ist ein relativ bekanntes Stück. Es ist auch so eine alte Sage. Und da spielt ein Kind eine relativ große Rolle. Und mein Vater sollte, glaube ich, auch irgendwie dieses Kind, was ich war, entführen. Also das war schon hochinteressant, wenn man heute noch mal darüber nachdenkt, was wir da gespielt haben. Also das habe ich immer wieder gemacht. Das hat mir auch gut gefallen. Aber es war dann offensichtlich auch so, das war sozusagen also dann die letzte Ablösung meiner wirklichen sozialen Umgebung. Also meinem Vater und meinen Eltern hat es überhaupt nicht gepasst, und die haben dann auch noch heftig interveniert. Also es gibt eine so ungeheuer schöne Szene. Meine Großmutter wohnte in einem Tal ungefähr 3 Kilometer entfernt, und üblicherweise wurde sie, wenn sie zu uns kam, mit dem Auto abgeholt. Und eines schönen Sonntags, als ich zu Hause war, stand sie unter der Tür, um zu kommen und mir auch noch auszureden. Also dass das mit der Schauspielerei doch nichts wäre.
Aber das hat sie umgekehrt womöglich angespornt, die vermeintlichen brotlosen Künste zu betreiben, aber dann eher auf akademischem Terrain, wenn man diesen Sprung machen kann.
Also es gibt immer wieder Zufälle in meinem Leben, das sind Zufälle mit Menschen, dass ich Menschen begegnete und offensichtlich eine Fähigkeit habe, an diesen Menschen, die wichtig war, festzuhalten. Und während dieser Zeit, als ich auf der Schauspielschule war, musste ich einen kleinen Job kriegen, der relativ viel Geld brachte, weil ich zu viel Zeit dafür brauchte. Und da kam ich auch wieder, auch das war schön, also irgendwie so in den 60er Jahren, kommt ein junger Mann zum Arbeitsamt und sucht eine Halbtagsstelle, was völlig unmöglich war. Also Halbtagsstellen hat man in dieser Zeit nicht gesucht. Und es kramte eine Sachbearbeiterin in Karteikassen und zieht eine Karteikarte raus und sagt, also klappt da wer was für dich? Da gibt es so eine Soziologin, die ist beim Hauptvorstand der ÖTV, aber irgendwie arbeitet sie da nicht, sondern zu Hause. Und die sucht jemand, der Schreibmaschine schreiben kann für diese Studie. Und dann traf ich diese Dame, die wurde eine ganz bedeutsame Person.
Maria Boris.
Frau Maria Boris, die meine intellektuelle Ziehmutter geworden ist. Also im hohen Sinne, die hat ein hohe politische und intellektuelle Ideale in mich reingesenkt, fruchtbaren Boden wohl gefunden. Und das war eine wichtige Station. Mit ihr zusammen bin ich auch dann nach Frankfurt gezogen, weil dort gab es eine Studie. Sie kam auch ursprünglich aus Frankfurt mit dem Institut für Bildungsforschung, in der ich dann so einen kleinen Hilfsarbeiterjob zum ersten Mal hatte, wissenschaftliche Hilfsarbeit, also promoviert, und bin dann nach Frankfurt gezogen. Und das war dann die Wende zu dem anderen Leben, mitten in das Politische rein, weil ich dann in einer Wohngemeinschaft gewohnt habe, die mit den Vorsitzenden des damaligen SDS bestückt war.
Dem Sozialistischen Deutschen
Studentenbund.
Ja. Sie sind nach Frankfurt gekommen. Ich habe Sie eingangs auch als Begründer oder Anführer einer deutschen Schwulenbewegung bezeichnet. Sind Sie, wenn Sie sich an diese Frankfurter Zeit erinnern und wie sich die ersten auch schwulen Studentengruppierungen zusammengefunden haben, mit dieser Bezeichnung zufrieden oder wird Ihnen da vielleicht eine zu große Rolle zugeschrieben?
In einer bestimmten Weise stimmt es schon. Das hängt aber zusammen mit meiner Mitarbeit an dem Braunheim-Film und dem.
Also das war 70/71.
70/71.
Ganz berühmter Film.
Also der Film hat ja eine große öffentliche Resonanz. Also es ist ein sehr freundlicher Ausdruck. Also
der Titel war nicht "Der Homosexuelle ist pervers", sondern die gesellschaftliche Situation, in der er lebt.
Ja, in der er lebt, und der hat skandalisiert in allen Richtungen. Der wurde ja dann auch erstmal gar nicht gezeigt. Es gab einen Probendurchgang im Dritten mit Diskussionen und so, weil der war schon ziemlich provokativ.
Ja, es waren auf der einen Seite fast schon kitschige, schmonzettige Bilder, die man gesehen hat, aber mit einem von Herrn Dannecker beigesteuerten pfeffrigen politischen Manifest drunter
also
gelegt.
Also ziemlich dagegen, das ist ja auch bis heute, Sie sagen das, weil das ist sozusagen das, was der Film als Besonderes hat. Es gab Bilder wie, also so eine Romanze, da wird so irgendein junger Mann durch die Stationen geführt, man guckt so immer drauf, und da gab es immer einen sehr kühlen Text dazu, aber Bild und Ton haben ein Verhältnis zueinander eingegangen. Das heißt, dass das Bild, das, was der Text manchmal wirklich hart kritisierte und auch ein bisschen kalt kritisierte, was heute noch manchen aufstößt, das ist das Bild, das zum Teil wieder affirmierte und daraus irgend doch etwas Neues machte. Und da sind wir eben durch die Lande gezogen, und da haben sich, also mit dem Film und den Diskussionen, der Film sollte am Anfang nie ohne Diskussion laufen, und es waren immer heftige Diskussionen, und ich weiß, ich muss wirklich davon überzeugt gewesen sein, da muss ich was ändern, denn ich habe diese Filmrolle dann bestellt und bin wieder in ein Kino gefahren und wusste, jetzt gibt's wieder Rabatz. Und da muss man sich ja irgendwie im Nachhinein fragen, also war das jetzt nur der reine Masochismus oder war das wirklich so eine Überzeugung, da muss ich was ändern?
Hat es Ihnen denn auch Spaß gemacht in dem Moment, oder
also
war das
provozieren?
Eher ein Kampf?
Nein, ungeheure Lust. Also ich habe da nicht drunter gelitten. Ich habe das geliebt zu provozieren und auch in Diskussionen polemisch zu sein. Ich war auch wirklich, also es war so, ich war wirklich überzeugt davon, ich weiß, wohin das gehen muss. Und es braucht man, diese Illusion, die eine Illusion ist, die braucht man, wenn man eine soziale Bewegung wieder ein Stück weit vorantreiben muss oder wenn man Beginn einer sozialen Bewegung ist. Ohne diese Hybris geht es nicht.
Von einem gesunden Selbstvertrauen spricht auch das Zitat, das Sie in der Zeit von sich gegeben haben. Ich wollte die Schwulen aus dem Schlaf reißen.
Genau.
Ja. Spricht ja nicht dafür, dass man an seinen Thesen zweifelt.
Nein.
Also diese Rolle eines, in gewisser Weise, diese Avantgarde-Rolle oder diese avantgardistische Rolle, die hat Ihnen schon gelegen. Auf die haben Sie sich gerne eingelassen.
Ja, das fand ich schon ganz gut, also in der Zeit, also auch in diesen Diskussionen. Ich habe mich ja dann in viele Diskussionen gemischt, das war ja polemisch gemeint, der Theoriepapst. Da gab es eine Debatte in Berlin und da kam ich angereist, weil irgendwie war da was, wo ich denke, also das ist so völlig albern, was die da hier machen. Und da gab es das so als Polemik. Es gibt ja auch so eine kleine, was ist es, Zeichnung in der Ausstellung, wo dann auch irgendwie eine neue Theorie wird uns gegeben. Und naja, das hat mir schon auch Spaß gemacht. Also wenn es keinen Spaß gemacht hätte, hätte ich das auch nicht ausgehalten. Also das würde ich das Schreckliche angehen. Also vor allem bürgerliche Homosexuelle fühlten sich ja völlig verraten durch den Film und von uns, weil wir ihnen ja ein Stück weit die Maske des Begehrens heruntergerissen haben und gesagt habt, also diese Spaltung, dass ihr nicht so seid wie das, wo ihr immer raufgeguckt habt, das geht nicht auf. wir mussten das über eine andere Schiene begreifen. Und es war ganz gut, aber was für mich auch ganz gut war, das war schon, da lief ja die Studie, also dass es eine andere Richtung von Anfang an hatte. Also ich wollte ja, wie gesagt, also das auch begreifen und verstehen, also nicht nur politisch agieren.
Hatten Sie denn dann auch das Gefühl oder haben Sie die Beobachtung gemacht, dass dieser Film, später auch diese Studie und die Veröffentlichung über die Schwulenszene hinaus Wirkung hatte, also nicht nur beachtet worden ist von, ich sag mal, der heteronormativen Gesellschaft drumherum, sondern eben auch Wirkung hinein in diese Gesellschaft hatte, also in Stichworten, was Mode, was ästhetisches Empfinden angeht, solche Dinge?
Also ich glaube schon, weil die Art, wie man sich darstellte, die Art, wie man agierte, hatte schon eine Wirkung. Aber manches davon, das darf man ja gar nicht vergessen, ohne die vorausgehende Studentenbewegung, die 68er-Bewegung, auch meine Erfahrungen da drin, die ich ja da gemacht habe, wäre das auch nicht möglich gewesen. Also es hat uns auch ein Stück weit als relativ kleine Gruppe Sicherheit gegeben. Die Studenten waren ja, also wir waren ja ungeheuer viele und die Demonstrationen waren riesig zu bestimmten Zusammenhängen. Also die Schulendemonstrationen waren dann eher immer klein, also bis dann später natürlich diese enormen CSDs kamen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Die Christopher Street Days.
Ja, da war das schon so, dass man also mit einer pathologisierten sexuellen Abweichung den Kopf hochhebt und sich so kleidet, wie man ist, also zum Beispiel einfach auch Tunden dann auftreten konnten, ohne sich zu verstecken, nicht nur im Hinterzimmer. Das hat schon was in Bewegung gebracht, da bin ich ziemlich sicher. Und wie gesagt, also auch für den Braunheim-Film und für die Studie war das günstig bis hinein in die großen Diskussionen über Sexualität und den Umgang mit Sexualität, die theoretische Fassung von Sexualität. Man kann auch sagen, die theoretische Auffassung über das Begehren, was es mit Menschen macht und welche Dimensionen das hat, dass das Subjekt sozusagen auf seine Begehrenspositionen reduziert wird und darüber gewertet wird, dass man das aufsprengt.
Können Sie das vielleicht noch einmal vertiefen oder illustrieren, worin da wirklich in diesem Verständnis von Sexualität und Begehren der grundlegende Unterschied war zu den Jahren oder Zeiten davor?
Der große Unterschied war ja der, also wenn man das in den 50er und 60er Jahre anguckt, also da war das tatsächlich noch so, dass so eine Grundauffassung da war, die ganz deutlich eine religiöse Konnotation hatte, aber also bis früh zurückgehend, also dass die Sexualität etwas so Brisantes ist und in sich so etwas wie eine, ich sag es mit den Worten, in Anführungszeichen, Ausartungsbereitschaft hat in sich, dass sie eingehegt werden muss. Durch Gesetze, durch Vorschriften, durch Normen und dass man den Subjekten nicht überlassen kann, wie sie ihre Sexualität leben und gestalten wollen. Und das war der ganz entscheidende Bruch, diese antinormative Impuls. Weg damit, ihr habt dazu nichts zu sagen, weder Staat noch Gesellschaft. Und die Subjekte entscheiden das selber. Natürlich ist es eine Illusion, weil die Einflüsse, die da waren. Aber das heißt, man ordnet sich nicht ein zweites Mal den ohnehin vorhandenen Normen unter, sondern versucht, diese Normen aufzusprengen. Und das war, glaube ich, das Entscheidende. Das hat ja auch immer das zu tun gehabt mit diesen Provokationen. Das geht ja auch hervor in der Verwendung des Wortes schwul, dass man das, was diskriminierend war, zu einer eigenen Eigenschaft war. Und es ist normsprengend gemeint gewesen. Das geht dann gar nicht mehr auf. Also wenn ich irgendjemanden als schwul diskriminieren möchte und die nennen sich selber so, dann fällt diese Diskriminierung ins Leere. Also das verpufft. Also es ist nur noch heiße Luft.
Und wenn Sie jetzt auf die vergangenen, sagen wir mal grob 30, 40 Jahre blicken, sind es dann wirklich Errungenschaften, auch dezidiert der Schwulenbewegung, die Sie beobachten können? Oder beschleicht Sie umgekehrt eher das Gefühl, vergangenes Jahr kam auch noch die Homo-Ehe, jetzt ist es endgültig vom Bürgerlichen doch geschluckt worden?
Ja, also die Anpassung an das Bürgerliche oder in die gesellschaftlichen Strukturen waren größer, als ich das vermutet hatte. Also ich hätte nie gedacht, dass das möglich wäre in dieser Gesellschaft, obgleich ich natürlich wusste, dass der Kapitalismus in einer bestimmten Entwicklung durch Marcuse-Lektüren und sowas sozusagen alles gleich machen kann, alles eingemeinden kann. Er ist ja da ungeheuer kreativ. Das hat mich dann schon überrascht. Und dahinter ist, glaube ich, auch bei allem, was ich bürgerrechtlich völlig richtig finde, natürlich sollen die gleichen Rechte haben wie andere auch. Das wäre ja geradezu furchtbar, wenn man das nicht fordern würde. Aber es gibt doch dahinter eine Sehnsucht, auch bei den Äußerungen jetzt, als endgültig die Ehe dann möglich war, dass man in diese Gesellschaft angekommen ist und anerkannt wird. Und demgegenüber, gegen diese ewige Wunsch nach Anerkennung, habe ich ja einen bestimmten Verdacht, nämlich, dass es zu sehr auf Anpassung hinausläuft. Auf der anderen Seite, es gibt auch andere Tendenzen, jetzt auch wieder, also unter queertheoretischen Voraussetzungen, also die neuen Normen wieder kritisieren. Dieser Prozess der kritischen Auseinandersetzungen mit dem, was Gesellschaft mit der Sexualität der Subjekte macht, der ist nicht zu Ende.
Aber ich höre da auch heraus, ganz direkt gefragt, das Konzept Ehe wäre jetzt für Sie keine mögliche Lebensform.
Also ich würde das nicht machen, obwohl es gute Gründe geben könnte, also allein das Finanzielle oder so. Also das ist etwas...
Die romantischen Steuergründe.
Ja, genau, das ist schön, genau. Also ja. Da ist ja immer eine Rationalisierung dabei, also sonst würde man es nicht machen. Nein, ich würde das nicht machen, also unter keinen Umständen. Ich glaube, ich muss es auch gar nicht mehr machen. Und ich habe schon auch vorher, also ein Argument schon immer kritisiert gehabt, in den Zeiten von AIDS ist das ja auch aufgekommen. Und da fehlte es manchmal einfach an Zivilcourage. Selbstverständlich war es möglich, wenn zwei Männer oder zwei Frauen zusammenlebten, dass man eine Verfügung macht, dass die als die zu informierenden Partner gelten und nicht die Mutter oder der Vater. Selbstverständlich konnte man auch dafür sorgen, dass wenn jemand gestorben ist, dass man der Erbe war oder nicht Erbe war. Wenn man es unterlassen hat, muss man fragen, warum man es unterlassen hat. Also das waren schon immer wieder so etwas wie Rationalisierungen. Ihr seid einfach nicht mutig genug. Und das ist sowieso etwas, also wo ich immer etwas darunter gelitten habe, über die mangelnde Zivilcourage. Aber nicht nur der Schwulen, nein, nein, von allen.
Sie haben gerade einen Begriff genannt, der einen in gewisser Weise großen Umbruch oder zum ersten Mal eine größere Erschütterung bewirkt hat in der ja sich liberalisierenden Gesellschaft, vor allem auch in der homosexuellen Szene, nämlich die 80er Jahre, als Nachrichten von einer bedrohlichen todbringenden Krankheit, nämlich AIDS, nach Deutschland auch gekommen sind. Können Sie sich noch an die Momente erinnern, als Sie zum ersten Mal von dieser Krankheit gehört haben und speziell auch davon, dass sie offenbar besonders homosexuelle Männer trifft?
Also ich kann mich sehr gut erinnern, als die ersten Nachrichten irgendwie so diffus aus den Vereinigten Staaten hier ankamen, war mein erstes Gefühl, das ist so, also ich fand es schon bedrohlich, aber gar nicht so sehr persönlich, merkwürdigerweise. Das habe ich, glaube ich, verleugnet, also richtig verleugnet. Aber mein erster Impuls war, wenn das stimmt, dann wird sich das auf das Leben der Schwulen so auswirken, wie die Syphilis auf die Bädersitten im Mittelalter. Also das heißt, es wird eine ganz veränderte Kultur des Umgangs mit dem Körper geben. Es wird eine andere Beziehung zu Körper und Sexualität geben. Und das ist ja leider auch so gekommen.
Das war es auch, was in Ihnen hauptsächlich dieses Gefühl der Bedrohung ausgelöst hat.
Das auch. Und wie gesagt, verleugnet habe ich dann, dass es auch so etwas wie eine persönliche Bedrohung sein könnte. Aber das hat sich dann auch sehr schnell herausgestellt, weil die ersten Freunde krank wurden und die ersten Freunde starben. Das fand ich schon alles ziemlich schwierig. Das hat mich aber wiederum nicht davon abgehalten, mich auch da wieder wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und auch ganz stark in die Diskurse einzumischen. Das war das nächste große Thema, wo dann auch wieder so was unglaublich Normierendes, unglaublich moralisch Abwertendes dann und also wirklich Schwulenfeindliches wieder in der Welt war. Ich habe mir das wirklich überlegt gehabt. Ich dachte, ich will es eigentlich nicht nochmal, so eine Auseinandersetzung wie am Anfang der Schwulenbewegung. Und dann wurde das aber immer stärker und ich dachte, ich kann irgendwie nicht schweigen und habe in
unserer
Gesellschaft...
Obwohl, dass ich unterbreche, weil hinzu kam ja auch, dass 1991 ihr langjähriger Partner gestorben ist an AIDS. Also es gab natürlich nochmal diese Dimension der persönlichen Trauer und möglicherweise dann auch einem Zorn, der sich daraus gespeist hat, wenn Sie die öffentlichen stigmatisierenden Diskussionen verfolgt haben.
Das war aber schon früher, aber das hat das nochmal also spürbar werden lassen, wie das so ist und wie man damit umgehen kann. Also in den 80er Jahren hat mich das wirklich so empört und das war dann auch die Entscheidung, dass ich in meiner wissenschaftlichen Gesellschaft Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, der ich seit langer Zeit angehöre, eine öffentliche Erklärung initiierte gegen den allgemeinen Umgang mit AIDS. Und das ist dann auch so geblieben und dann hat es ja auch dann diese Studie gegeben. Und dann kam eben diese persönliche Auseinandersetzung und das persönliche Erleben, dass mein langjähriger Lebensgefährte, mit dem ich wahrscheinlich heute noch zusammen war, wir waren so lang zusammen, dass irgendwie hätte uns nichts mehr umgebracht.
Es waren schon 20 Jahre.
Ja, fast 20. Und dass der also relativ schnell in das Vollbild von AIDS kam und dann auch krank wurde und also immer kränker wurde. Es ging ja so, das stabilisierte sich auf einem niedrigen Niveau, dann kam wieder etwas, dann stabilisierte sich es wieder auf einem niedrigen Niveau. So haben das relativ lange Zeit gut hingekriegt. Das war ein schmerzlicher Einschnitt, aber davor, dem ist es ja auch zu verdanken. Ich habe mir lange Zeit überlegt, ob ich mich habilitieren soll oder nicht. Ich habe mir es deshalb überlegt, weil die Sexualwissenschaft ein sehr kleines Fach ist und wenig Aussichten waren, eine Professur zu bekommen. Und da war ich irgendwie trotzig. Aber also er wollte das und irgendwie mein Mentor und Direktor des Instituts wollte das auch. Und in der Zeit, als er dann schon schwer krank war, habe ich dann noch meine Habilitationsarbeit abgeschlossen und den öffentlichen Antrittsvortrag gehalten. Das habe ich sicherlich auch für ihn gemacht, also weil er das wollte. Aber das ist natürlich das Allerschmerzlichste. Ich mache es mit einer Zukunft. Ob ich die hatte oder nicht, wusste ich nicht, aber die hat die Dimension der Zukunft. Und der andere, das muss man aushalten, das ist fast unerträglich auszuhalten, geht, was man weiß. Gab keine Illusion, es war klar, er wird sterben.
Sie haben auch diese Studie erwähnt, die Ihnen dann viel Ärger eingebracht hat, wenn man das so nennen darf, eine von der CDU-Regierung finanzierte Studie über homosexuelle Männer und AIDS. Sie haben sich auch ganz dezidiert gegen Enthaltsamkeitskampagnen und Safer-Sex-Kampagnen gestellt. Das hat ihn viel Ärger gebracht.
Ja, ich habe sozusagen auch da wieder versucht, den Preis zu benennen und habe auch versucht zu sagen, das geht nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Das ist ein falscher Begriff von Sexualität, den kann man nicht nur kognitiv fassen, sondern die Sexualität hat in sich etwas, wo da manches nicht so aufgeht in normativen Vorstellungen, auch nicht in gesundheitsnormativen Vorstellungen. Und das hat mir natürlich Ärger eingebracht, aber es hat doch dazu geführt, also es hat ja auch eine fortgesetzte Debatte oder kritische Debatte mit den AIDS-Hilfen gegeben und auch mit der DAH. Aber das blieb immer eine solidarische Kritik, aber die Arbeit fand ich natürlich wichtig. Ich habe das ja nicht abgelehnt. Das ist ja, es war ja vernünftig, Sex zu haben. Nur das zu verkaufen, als dass es jetzt gute und neue und möglicherweise auch noch eine bessere Form der Sexualität, das ist natürlich töricht. Und ich wollte auch dadurch, dass ich die andere Seite thematisierte, für das Scheitern sensibilisieren. Denn natürlich scheiterten viele am Safer-Sex. Da war immer die Gefahr, die wirklich an den Pranger zu stellen. Und ich auch da wieder gesagt, nee, man muss verstehbar machen, warum man scheitert und die Scheiternden nicht auszugrenzen. Und das war natürlich schwierig und in der Zeit hochbrisanten, als ich die Studie machte, also mein damals guter Freund Günther Ahmed hat 4 offene Briefe in konkret geschrieben mit schrecklichen Unterstellungen. Also, aber da sieht man nochmal, wie mörderisch in diesen Auseinandersetzungen, wie mörderisch der Gegenstand selber war. Es ging immer wieder um Leben und Tod. Und es hat sich damals auch in den politisch-theoretischen Auseinandersetzungen gezeigt.
Und es hat, wie Sie ja auch schon anklingen haben lassen, diese Dimension der Sexualität nochmal in dieser Form der Diskussion offengelegt, also dass Sexualität oder Lust und Begehren durchaus auch ja zerstörerischen Charakter haben können.
Zerstörerisch kann man sagen und in Extremformen kann es zerstörerischen Charakter annehmen, aber sie hat sozusagen immer etwas, was über das, was die Gesellschaft gerade als angemessen oder vernünftig im sexuellen Umgang bezeichnet, hinausweist. Da kann man nie sicher sein und kein Subjekt kann sicher sein, von der Sexualität nicht in Bezirke getragen zu werden, von denen er eigentlich nichts wissen wollte. Das ist so etwas, das nennt man in der ganzen Literatur und die handelt davon Leidenschaft. Und das Wort ist deshalb so schön, weil es ja also etwas ganz Großartiges vom Gefühl her ist. Und es ist, glaube ich, auch etwas, was dann immer auch wieder mit Leiden einhergeht und gegen diesen eingemeindeten Begriff der Sexualität, ich nenne sie immer Ayapopaya-Sexualität, die auch ein bisschen eine Zeit lang also die Sexualpädagogik durchzogen hat. Das fand ich immer töricht. Ich finde es auch gefährlich, weil immer wieder in Debatten merkt man, dass ein Begriff von Sexualität transportiert wird, der nicht der Wahrheit entspricht. Das merkt man ein bisschen auch an der MeToo-Debatte. Dort gibt es etwas, so eine Dimension, die das Unangepasste an der Sexualität jetzt plötzlich eingemeinden möchte und es wird nicht gelingen. Das heißt, das Gewaltsame, was mit der Sexualität gemacht wird, das muss nicht sein. Also wenn ein sexuelles Begehren nicht ankommt bei dem begehrten Objekt, dass das dann mit Macht durchgesetzt wird und andere entwürdigt werden, das ist dann Sadismus, aber wirklich, weil er sich lustvoll eingesetzt wird. Aber auch in dieser Debatte gibt es wirklich so etwas, wo es plötzlich so etwas wie eine Form von gesunder Sexualität auftaucht und eine relativ leidenschaftlose Sexualität auftaucht. Und es ist gefährlich, weil uns das dann immer wieder kritisch einholt und man merkt, jetzt muss man wieder sagen, das ist Sexualität nicht nur. Also Sexualität ist auch was ganz Romantisches und Nettes, aber Sexualität ist auch etwas, was tendenziell nach meiner Auffassung Grenzen überschreiten kann. Und das ist auch das Gute an ihr, weil es macht auch wach für gesellschaftliche Grenzen. Also es treibt über etwas, was möglich ist, hinaus, wesentlich vom Gedanken her.
Sie sind, Herr Dannecker, seit einiger Weile schon emeritiert, leben seit 2006 mittlerweile in Berlin, aber das Forschen und die Neugierde an der Sexualität haben Sie sich bewahrt. Sie befassen sich unter anderem auch schwerpunktmäßig jetzt mit Cybersex, also Internetsexualität. Ist das nochmal, weil Sie auch gerade von Grenzen gesprochen haben und neuen Gefilden, sind das neue Gefilde oder ist das eigentlich die olle Kamelle, das, was man schon kennt, nur in anderen Gewändern?
Nein, das ist gar nicht. Also deshalb fand ich das ja auch so ein hochinteressantes Phänomen, weil das glauben manche, also irgendwie, dass es sozusagen einfach einen Raum gibt, das, was sonst auch ist, findet im Raum statt. Nein, das ist es ganz und gar nicht. Schon zum einen, es gibt keinen einzigen Bereich, bei der Sexualität und sexuelle Fantasie und sexuelle Wünsche so enorm versprachlicht werden. Also in einem Handlungsraum. Es ist eine wirkliche sprachliche Interaktion, die Fantasien aus den Menschen heraustreibt, die sie vorher gar nicht so sehr wussten. Und mit diesen Fantasien gehen sie erstmal in diesem Raum, in dem virtuellen Raum um. Und jetzt ist die große Frage, die wir alle noch nicht richtig beantworten können, wie ist das Verhältnis zwischen der sogenannten realen Sexualität und dieser virtuellen Sexualität? Aber da zeigen sich schon Eigentümlichkeiten, die es so vorher nicht gegeben hat. Und zwar wirklich durch das Interaktive. Und es ist ja auch wirklich unglaublich. Also man äußert sich im Wissen des anwesenden, abwesenden Partners. Man ist ganz allein und ganz eng mit jemandem zusammen. Das setzt auch, und das ist ganz wichtig für die Fantasiebildung, diese Art der Kommunikation setzt normative individuelle Vorstellungen, also auch Über-Ich-Inhalte, wie das die Psychoanalyse nennt, herunter, sodass man dann plötzlich sich anders präsentieren kann. Und wie das sich auf die Dauer für die reale Sexualität auswirkt, finde ich eine spannende Frage. Und es ist natürlich deshalb so spannend, weil es auch wirklich ein neues Phänomen ist. Und nicht so wie das, was vorher Zeitungsanzeigen hatten oder Partneranzeigen. Das ist alles wirklich völlig anders.
Denken Sie da manchmal, wenn wir an den Anfang unseres Gesprächs denken, wo Sie erzählt haben, Sie mussten von Bahnhof zu Bahnhof mit den Fragebögen in der Hand und jetzt kann auch der Soziologe Dannecker praktisch vom Computer aus in Köpfe blicken?
Ja, natürlich, das war ja auch unglaublich. Also ich bin mit diesem Fragebogen durch die Land getingelt, monatelang. Und als wir den Fragebogen ins Internet stellten, ich weiß nicht, in welcher kurzen Zeit, waren irgendwie schon 8000, man kann das ja kontrollieren, 8000 Fragebogen ausgefüllt. Und am Ende hatten wir 21.000, 16 sind übrig geblieben nach dem Aussortierten. Das ist natürlich ein unglaubliches Phänomen. Und es gibt etwas, was in der Sexualwissenschaft sicherlich gar keine so schlechte Methode ist. Wenn man das Handwerkszeug dazu hat, es ist ganz schwierig, so etwas die Teilnehmende beobachten. Man kann ja da reingehen. Man kann da reingehen und kann sich sozusagen selber darauf einlassen und gucken, was geschieht denn mit einem. Also um zu spüren, was der Sog ist. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und das kann man ja so einfach.
Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich Sie fern von der Zigarette gelassen habe für fast schon eine Stunde. Ist das für Sie erträglich? Die Zigarette ist praktisch das andere große Dannecker-Attribut gewesen, auch in der Einzelausstellung im Schwulen Museum, der Lackmantel und die Zigarette als Insignien.
Es ist erträglich. Ich bin, wenn man es fein sagt, ein leidenschaftlicher Raucher. Man könnte auch sagen, ich bin ein süchtiger Raucher, aber wenn man aus der Sucht eine Leidenschaft macht, dann hat man die Gewalt über sie.